Ist dann nicht die journalistische Ehre verletzt, wenn davon gesprochen wird, dass ihre Arbeit auch, und scheinbar ganz mühelos, von künstlicher Intelligenz übernommen werden könnte?
Nein, ganz im Gegenteil. Nicht mehr meine Ehre ist verletzt, sondern seit einigen Jahren mein Ehrgeiz ist geweckt.
Aha.
Automatisch generierte Newstexte, deutsche und echte Sprecherstimmen und ganze Sendungen, die nicht von einem Menschen, sondern einer künstlichen Intelligenz moderiert werden. Künstliche Intelligenz macht auch vor der Medienbranche nicht halt.
Heißt es, wir brauchen in Zukunft gar keine Journalisten mehr? Kann und wird die künstliche Intelligenz journalistisches Arbeiten irgendwann ersetzen? Oder geht es darum gar nicht? Wo liegen die Vorteile des Einsatzes künstlicher Intelligenz für die Medienbranche? Diese und ähnliche Fragen stellen wir heute unseren Gästen. Willkommen zur ersten Episode des Imagine Podcasts, in dem wir Ihnen zeigen, welche großartige Projekte und Forscherinnen wir im Bereich der digitalen Technologien in Österreich haben. Unser Thema heute: KI und die Medien. Mein Name ist Ursula Esin, ich darf diesen Podcast moderieren und spreche heute gleich mit vier Gästen darüber, welchen Herausforderungen sich österreichische Medien im Kontext von künstlicher Intelligenz jetzt und in Zukunft stellen.
Und mein Name ist Xaver Kettele. Ich bin hier für das Infotainment zuständig. Meine Stimme hören Sie immer dann, wenn es um Zahlen, Fakten und Daten geht. Ausgangspunkt ist die Studie AI at Media, AI and the Austrian Media Sector, Mapping the Landscape, Setting a Course, die von APA Media Lab und Ioneum Research im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz durchgeführt wurde und großes Interesse der österreichischen Medien an KI verortet hat.
Ich darf dazu zuerst die Journalistin Katharina Schell bei mir begrüßen. Frau Schell, Sie sind als Mitglied der Chefredaktion der Austria-Presseagentur selbst als Journalistin tätig. Ist da nicht die journalistische Ehre verletzt, wenn davon gesprochen wird, dass Ihre Arbeit auch und scheinbar mühelos von einer Maschine übernommen werden könnte?
Nein, ganz im Gegenteil. Nicht mehr meine Ehre ist verletzt, sondern seit einigen Jahren mein Ehrgeiz ist geweckt.
Aha.
Denn wie Sie richtig gesagt haben, ist es ja nur scheinbar mühelos. Und was ich mit meinem Ehrgeiz meine, ist, dass ich in meinem doch schon etwas reiferen Alter seit einigen Jahren Dinge gelernt habe, die mir helfen, Journalismus zu machen, die ich früher nicht kannte und der früher nicht möglich war. Das heißt, ich sage der Maschine, was sie zu tun hat. Dafür brauche ich relativ für mich viele neue Skills. Und das ist das, wo mein Ehrgeiz zum Tragen kommt. Und das ist aber auch das, wo die viele, viele Mühe, die so etwas auch bereiten kann, sich niederschlägt. Das heißt, wenn Sie darauf anspielen, dass man davon ausgeht, dass eine Maschine künftig Journalismus macht und man keine Journalisten und Journalistinnen mehr braucht, dann kann ich aus unserer Erfahrung bei der APA sagen, das ist nicht der Fall. Man braucht besonders spezialisierte Journalistinnen und Journalisten, um besonders spezialisierte journalistische Inhalte machen zu können. Und das ist was Tolles eigentlich.
Großartig. Also Ihr Ehrgeiz ist geweckt. Und welche Vorteile sehen Sie durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Medienbereich? Und warum, denken Sie, wird KI, wie Ihre Analyse auch zeigt, noch kaum im redaktionellen Alltag eingesetzt?
Zum einen kann ich aus meiner persönlichen Praxiserfahrung vor allem über die Vorteile im Bereich der Journalismusproduktion sprechen. Also wir haben ja auch festgestellt in unserer Studie, dass von Anfang bis Ende des Journalismusmachens, also vom Auffinden von Informationen bis zum Distribuieren unserer journalistischen Inhalte an die Userinnen und User überall KI tätig sein kann. Für uns in der APA im Bereich von datenjournalistischen Produkten, die KI gestützt sind, gibt es mehrere Vorteile. Zum einen, dass wir neue Inhalte, zusätzliche Inhalte erschaffen können, die bisher gar nicht möglich waren, weil sie auf zum Beispiel sehr, sehr vielen Daten beruhen, die wir menschlich mit unseren Ressourcen gar nicht erfassen oder verarbeiten könnten. Und was sicher auch ein Riesenvorteil ist, dass wir uns auch in der täglichen Arbeit in der Redaktion unterstützen lassen können von Algorithmen, die wir uns dafür programmiert haben. Warum das aber vielleicht noch nicht so breit im Einsatz ist, wenn es doch so toll ist, das habe ich zum Beispiel schon mit dem Wort programmiert erläutert. Es ist derzeit eine Technologie oder ein Verfahren im Journalismus, das noch eine sehr hohe Einstiegshürde hat. Man braucht da einen hohen Initialaufwand und eben sehr spezifische Skills. Und das ist nichts, was man so nebenbei einfach mal macht. Und deswegen denke ich, dass hier noch einige Meter zu gehen sind, aber ich glaube auch, dass die gegangen werden.
Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank.
Gab es im Jahr 2006 noch über 7000 fix angestellte Journalistinnen und Journalisten in Österreich, so sind es aktuell keine 5500 mehr. Der Druck auf den Journalismus wächst und ein neuer Konkurrent in der Redaktion heißt künstliche Intelligenz. Sie macht vor der heimischen Medienbranche nicht Halt. Automated Journalism ist hier das Zauberwort. Diese Art der Content-Generierung ist bereits bei Bilanz-, Wahl- oder Sportberichterstattung im Einsatz. Auch bei bundesweiten Wahlgängen in Österreich werden bis zu 2500 Meldungen dank der APA und ihrem Produkt Automated Journalism Wahl wie durch Zauberhand vom Computer generiert. Derzeit werden täglich bis zu 10 Textvorschläge zum Corona-Infektionsgeschehen in Österreich erzeugt. Wer gerade auf der Suche nach seinem beliebten Haustier ist, wird vielleicht dank dem APA-Twitterbot Lost Bats Vienna fündig. Denn dieser setzt pro Woche 30 bis 50 Tweets über Fundtiere in Wien ab. Im Jahr 2021 betrug das gesamte Meldungsaufkommen der APA fast 170.000. Mit der Weiterentwicklung der Algorithmen wird diese Anzahl wie auch der Anteil an automatisch generierten Mitteilungen darunter kontinuierlich steigen. 69% aller Unternehmen im Mediasektor glauben daran, dass KI zu einem großen Umbruch innerhalb der Branche führen wird. Um diese Herausforderung zu meistern, bedarf es einer gemeinsamen Herangehensweise. Aber wie schafft man Kollaboration unter sich konkurrierenden Unternehmen?
Verena, als Leiterin des Media Lab und Innovationstreiberin in der APA, möchte ich sagen, sind Sie sehr aktiv im Austausch mit der Forschungs- und Entwicklungscommunity. Eine Kollaboration unter Medien selbst, wie Sie das im Zuge dieser Studie in mehreren Workshops gemacht haben, stelle ich mir hingegen schwierig vor. Medien stehen ja zueinander in Konkurrenz. Wie ist es Ihnen dennoch gelungen, alle an einen Tisch zu bekommen?
Es gibt Themen, da stehen Medien in Konkurrenz zueinander, etwa wenn es um die Aufmerksamkeit der Leser geht. Und dann gibt es Entwicklungsthemen, da braucht es ein gemeinsames Forschen und Lernen. Österreichische Medienhäuser sind ja generell nicht so groß dimensioniert, dass sie riesige Forschungsabteilungen haben, wie zum Beispiel die New York Times, wo 100 Leute in der R&D-Abteilung arbeiten. Daher gibt es immer häufiger Kooperationen untereinander, aber auch mit innovativen Startups oder der angewandten Forschung. Im Rahmen der Studie haben wir den Auftrag für ein Community Building auch verspürt und das ist uns mit der Umsetzung der Media Lab Days im Frühjahr geglückt. Ich würde fast sagen, dass es so eine Art Plattform war, die wir da geschaffen haben, wo wir alle wesentlichen Stakeholder miteinander vernetzt haben und auch ein gemeinsames Verständnis darüber erzeugt haben, an welchen Themen es sich lohnt, miteinander weiterzuarbeiten. Auf Seiten der APA haben wir übrigens eine gute Tradition, genau solche Plattformen zu initiieren und zu bespielen. Wir sind ja eine Genossenschaft der Medien. Wir arbeiten gemeinsam an einer Login-Strategie, die 2002 mit Leben erfüllt werden soll. Oder wir sind auch mit Kollegen in Deutschland zum Beispiel dran, im Rahmen der DRIVE genannten Digital Reader Revenue Initiative, wo aus Nutzungsdaten gelernt wird und Konzepte für eine mediengerechte Personalisierung entwickelt wird. Also überall dort ist Kooperationsgeist spürbar und ich glaube, es wird immer mehr.
Ja, wunderbar. Großartig, dass das hier wirklich gelungen ist. In Ihrer Studie betonen Sie auch, dass Kooperationen auch in Zukunft unerlässlich sind. Wie kann das weiterhin zwischen konkurrierenden Medien gelingen?
Ich denke, Kooperationen brauchen Moderatoren und geschützte Orte, wo sie wachsen und reifen können. Unsere Konkurrenz sitzt nicht im Nachbarbundesland. Das sind Erkenntnisse, die immer mehr Medien einfach gewinnen, sondern ganz woanders. Wenn der Wille da ist, sich zu benchmarken und weiterzukommen, dann kann man das nicht im stillen Kämmerlein nur für sich erarbeiten. Man muss hinausgehen und in den Austausch mit den anderen treten. Viele österreichische Medien sind bereit, diesen Schritt zu gehen. Das haben wir ganz deutlich gespürt, auch zum Beispiel im Rahmen der Media Lab Days, aber auch in den Gesprächen, die wir geführt haben. Man muss natürlich Rahmenbedingungen schaffen. Also so nebenbei einfach einmal über KI sprechen, das geht im Rahmen einer Studie, aber dann nicht im Rahmen des normalen Alltags. Und es braucht eben so moderierte Räume, wo das dann ganz gezielt gemacht werden kann. Mir persönlich gefällt das Konzept Datenräume, wie sie zum Beispiel die Data Intelligence Offensive Austria, die DIO, vorgestellt hat. Es ist ein Ort, wo an datengetriebenen Projekten gearbeitet wird. Wir tun das zum Beispiel heute schon mit der Bereitstellung von Trainingsdaten, wo dann wieder andere Unternehmen, Startups zum Beispiel, mit diesen Trainingsdaten KI-Tools für die Medienbranche erstellen. Und das sind ganz spannende Ansätze und die kann man wirklich nur gemeinsam heben.
Vielen Dank für diese Ausführungen. Ich finde das wirklich großartig, dass euch das gelungen ist, die APA hier als Genossenschaft verbindend zwischen anderen Medien, und ich hoffe, das gelingt auch in Zukunft. Jetzt fragen wir die Forscher, die diese Studie durchgeführt haben von Joanneum Research. Kommt zuerst zu Werner Beiler. Sie sind Key Researcher Smart Media Solutions bei Joanneum Research in Graz. In ihrer Analyse wurden 4 Herausforderungen für die Forschung im Bereich KI und die Medien identifiziert. Regionalisierung, Content-Erstellung, Personalisierung von Inhalten und die Unterstützung bei der Informationsbeschaffung und Strukturierung. Wo kann die KI aus Forschungssicht jetzt bereits am meisten unterstützen und was gelingt noch nicht so gut, Herr Beiler?
Ja, generell kann man sagen, die KI kann dort bereits sehr gut unterstützen, wo es um sehr konkrete, sehr klar abgegrenzte Aufgaben geht, wo auch sehr klar die Trainingsdaten und das Ziel, das die KI erreichen soll, definiert sind. Das sind zum Beispiel sehr spezifische Aufgaben in der Analyse von Texten, also Erkennung von benannten Personen, Orten, Themen, die in diesen Texten vorkommen. Das ist in der Bild- und Videoverarbeitung, das Freistellen von Objekten, das Tracking von Objekten. Das ist aber genauso auf der Distributionsseite, das Zuordnen von personalisierter Werbung, die Auswahl von Inhalten. Nachdem Sie diese 4 Themenfelder angesprochen haben, die wir hier als Challenges identifiziert haben, ist eine davon eben die Regionalisierung. Und hier möchte ich an das anknüpfen, was die Frau Kravarik bereits gesagt hat, in Richtung der Datenbereitstellung. KI-Technologien leben sehr stark von den Trainingsdaten, die zur Entwicklung verfügbar sind. Und wenn wir zum Beispiel Technologien im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung ansehen, wie Speech-to-Text, aber auch die Textgenerierung, dann sehen wir, dass das für Englisch sehr gut funktioniert, weil es hier sehr große, sehr gut annotierte Trainingskorpora gibt. Das funktioniert für einige größere europäische Sprachen auch ganz gut. Aber je lokaler, je regionaler wir kommen, umso geringer sind die Daten und umso schlechter ist auch die Qualität der verfügbaren Daten. Das heißt, hier besteht auf jeden Fall die Aufgabe, die Datenlage zu verbessern. Wir sehen zum Beispiel auch, dass für die deutsche Sprache entwickelte Systeme mit österreichischer Standardsprache schon wesentlich schlechter funktionieren, mit regionaler Färbung, Dialekten natürlich noch viel schlechter. Und hier Daten bereitzustellen, das ist auch etwas, was die Zusammenarbeit der österreichischen Medien erfordert. Bei der Content-Generierung ist es einerseits die Sprachabhängigkeit, aber andererseits sehen wir hier auch, die Texte sehen zwar an der Oberfläche sehr lesbar und schön aus, aber wenn man sich die Texte genauer ansieht, dann sind da durchaus logische Fehler in generierten Texten drinnen. Man kann nicht sicherstellen, dass nicht Fakten verdreht wurden, in anderen Kontext gebracht wurden. Und das sind alles Dinge, die im journalistischen Umfeld absolut inakzeptabel sind. Das heißt, um Content-Generierung wirklich in größerem Stil verwenden zu können, muss sichergestellt werden, dass diese journalistischen Anforderungen eingehalten werden. Also Content-Erstellung funktioniert heute sehr gut und im produktiven Rahmen dort, wo es sehr nahe an einer Vorlage ist, also Quartalsberichte von Unternehmen, Wortnachrichten, Wetterberichte, für diese Dinge kann man ganz gute Texte generieren. Dort, wo es darum geht, komplexere Sachverhalte darzustellen, ist sicher noch einiges an Forschungsaufwand erforderlich. Und ein ähnliches Thema haben wir bei der Unterstützung der Journalistinnen und Journalisten. Wir alle kennen KI-basierte Assistenztools, die aufgrund von Linked Open Data Quellen ähnlichen Informationen uns Fragen beantworten, uns Fakten bereitstellen. Aber für journalistische Anforderungen ist es natürlich hier wichtig zu wissen, wo kommen diese Informationen her. Wenn das aus offenen Datenquellen wie Wikipedia kommt, dann hat diese Daten irgendjemand in Wikipedia eingegeben. Die Frage ist natürlich, wer war das? Mit welcher Absicht wurden diese Daten eingegeben? Sind die faktisch korrekt? Und diese Nachvollziehbarkeit wäre notwendig, um diese Technologien im journalistischen Umfeld auch einsetzbar zu machen. Also hier geht es vor allem darum, die Werkzeuge sozusagen robuster zu machen und vertrauenswürdiger zu machen. Und hier kommt auch das Thema vertrauenswürdige KI, das ja auch ein sehr aktives Forschungsfeld ist, rein, um wenn wir die KI Informationen liefert, zu wissen, wie ist die Methode darauf gekommen, welche Daten liegen dieser Information zugrunde.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das würde ich vielleicht ganz kurz jetzt hier auch an die APA zurückgeben, entweder Frau Schell oder Frau Kravarik. Sehen Sie das auch so wie der Herr Beiler? Also teilweise sind hier die Tools einfach für den journalistischen Alltag noch nicht geeignet. Die Qualitätsstandards sind einfach noch nicht gut genug. Und andererseits, wie die Frau Schell schon gesagt hat, können hier aber neue Inhalte erschaffen werden. Vielleicht eine kurze Replik darauf. Wer möchte sich denn äußern?
Gerne, ja. Ja, das stimmt ganz sicher. Und was wir oft festgestellt haben, sowohl wir in der APA-Redaktion in unserer Arbeit mit solchen Ansätzen, als auch wir im Projektteam in unserer Studie, ist, dass viel, was an Technologie entwickelt wird, ich sage das zu leidenhaft, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob ich jetzt Lösungen oder Technologie oder Programm sagen soll. Also vieles, was entwickelt wird, ist extrem innovativ, erfüllt aber oft die sehr spezifischen Bedingungen, die Journalismus eben hat, nicht. Also Journalismus ist ja nicht irgendein Text, zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Text reden, und nicht irgendein Bild und nicht irgendeine Grafik. Da muss ganz klar sein, dass die Fakten stimmen, dass die Daten valide sind, dass man auch die Qualität der Grundlage für Content verifizieren kann. Das ist etwas, das wir intellektuell, ich sage es einmal, ohne viel nachzudenken, weil es unser Job ist und unser Auftrag ist, das Journalisten und Journalistinnen ja immer machen. Ja, wer ist meine Quelle? Ist das eine plausible Information? Wer hat mir das erzählt? Wen kann ich fragen, ob das stimmt? All das muss man ja auch, ich sage mal, künstlich intelligente Systeme umlegen können. Und dann muss man eine Geschichte schreiben, die Hand und Fuß hat und die nicht nur faktenbasiert und richtig ist, sondern auch noch den User oder die Userin informiert und unterhält. Das sind wirklich sehr spezifische eine Art zu arbeiten und aus Daten Geschichten zu machen. Und dafür ist die Technologie oft einfach nicht reif genug, sage ich als Anwenderin.
Ja, vielen Dank, Verena Kravarek. Sie möchten sich auch dazu äußern.
Ja, vielleicht noch ein Punkt zum Thema Vertrauenswürdigkeit von KI. Wir haben gerade derzeit ein Projekt bei uns laufen, wo wir uns das vor dem Thema der Gesichtserkennung anschauen, was ja auch ein Thema ist, das in den EU-Richtlinien heiß diskutiert wird. Wir haben das für einen sehr engen Use Case bei uns im Haus und trotzdem, das sind ganz, ganz viele Fragen, die sich hier stellen. Ganz, ganz viele Fragen, wie geht man mit Daten um? Was ist das, wofür wir stehen wollen? Wie wir arbeiten wollen, wenn wir im Zusammenhang mit KI tätig sind? Da geht es ein bisschen um das Thema Technologie, da geht es auch um das Thema Marke. Womit will ich mich da auch positionieren? Also was will ich da draußen gesehen werden? Und es ist ein irrsinnig spannender Prozess, aber natürlich auch einer, der in einem total neuen Feld passiert, wo überhaupt noch keine Guidelines in dem Sinne so ausgearbeitet sind, wo man also wirklich ein bisschen Pionierarbeit auch leisten muss, um all diese Fragen für sich zu beantworten, um dann am Ende des Tages, ich sage jetzt einmal, ein zweiseitiges Papier auch zu haben, wo drinnen steht, so wollen wir aus ethischen Gesichtspunkten mit dem Thema KI umgehen. Finde ich ein ganz wichtiger Punkt, diese Themen auch mitzunehmen. Ja.
Darf ich noch nachfragen bezüglich der Geschichte Personalisierung? Das ist ja ohne KI nur sehr schwer möglich. Setzt ihr das tatsächlich schon ein? Ist KI hier tatsächlich ein nützliches Tool? Ist das vielleicht sogar das, wo sie euch am meisten unterstützen kann?
Also wir bei der APA noch nicht in dieser Form, aber natürlich arbeiten einige österreichische Medienunternehmen daran. Ja. Zum Beispiel im Rahmen dieser Initiative, die ich vorhin genannt habe, Drive, ist das Thema Personalisierung ein Thema des Jahres 2022. Und was wir in der Studie auch gesehen haben, ist, dass hier auch wieder viele Fragen zu stellen sind. Denn Personalisierung kennen wir aus sozialen Netzwerken und so weiter. Diese Form von Personalisierung eins zu eins für den Medienkonsum zu übernehmen, der ja eben auch noch andere Funktionen zu erfüllen hat, als rein irgendwelche Informationen und Bits and Bytes durch die Gegend zu schieben und Content Pieces, sondern ja Menschen auch ausgewogen zu informieren und so weiter. Ja. Das sind Themen, die sich hier auch gestellt wird, wie nämlich eine mediengerechte und eine Personalisierung ausschauen kann, die den User in den Vordergrund stellt, aber eben auch, dass Medien einfach diesen Informationsauftrag letztlich auch haben. Also, dass wir das Beste aus beiden Welten zusammenbringen und nicht ein Best of Amazon or Best of Facebook.
Genau, was wir in der APA nicht unbedingt wünschen. Vielen herzlichen Dank, Verena Kravarek. Frau Schell, möchten Sie sich noch dazu äußern oder hat die Verena alles zusammengefasst?
Das ist eindeutig der Bereich im Medienprozess, wo die Verena auch viel mehr weiß als ich.
Okay, vielen herzlichen Dank.
Die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt zur richtigen Person. Dabei kann uns KI unterstützen. So wird schon jetzt als Beispiel 50% des Inhalts der Startseite der London Times auf die Besucherin oder den Besucher zugeschnitten. Hyperlokale Artikel sind hier besonders beliebt. So konnte BBC bei der Wahl 2018 mit Hilfe von KI innerhalb kürzester Zeit 690 hyperlokale Artikel generieren und auf ihren News-Outlets verteilen. Die New York Times konnte mit Unterstützung von KI den Output von durchschnittlich 170 Contentstücken pro Tag im Jahr 2010 auf durchschnittlich 230 im Jahr 2020 erhöhen. Das sind 35% Steigerung. Die Anzahl an Artikeln, die es in die gedruckte Ausgabe schafft, blieb aber gleich. Auf Twitter sind zwischen 10 und 15% aller Accounts Bots. Nicht alle davon versuchen eine Meinung zu verfechten. Einige davon, wie schon zuvor gesagt, helfen uns auch dabei, unsere Haustiere wiederzufinden. Mehr als ein Drittel der Medienunternehmen, 37% um genau zu sein, haben bereits eine KI-Strategie. Damit sollte die Forschung alle Hände voll zu tun haben, diese Strategien zu unterstützen und umzusetzen.
Dann kommen wir jetzt zu Georg Tallinger. Herr Tallinger, Sie sind der Leiter der Smart Media Solutions bei Your Name Research. Ihr Geschäftsführer Heinz Meyer wird in einer Meldung zitiert mit: Unsere Studie AI at Media bestätigt den Mehrwert von KI für den Medienbereich und zeigt auf, dass österreichische Forschung wichtige Technologien dazu beisteuern kann. In welchen Bereichen sind wir hier in Österreich denn besonders stark und wo sehen Sie das größte Zukunftspotenzial?
Ja, zu den Bereichen haben wir uns auch angesehen, wie viele Unternehmen in Österreich jetzt konkret Technologien und Lösungen für den Mediensektor entwickeln und uns auch angesehen, was Forschungsgruppen in Österreich hier bearbeiten, welche Themen sie bearbeiten. Wir haben sehr rasch ca. 30 Unternehmen identifiziert, die eben Lösungen für den Mediensektor bearbeiten und ungefähr 15 Forschungsgruppen bzw. Forschungsorganisationen, die da tätig sind. Und es haben sich da einige klare Themencluster ergeben. Der größte davon ist Textanalyse, wo ungefähr ein Drittel der Unternehmen und zwei Drittel der Forschungsorganisationen oder Forschungsgruppen an Lösungen arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen dann drei weitere Themencluster. Multimediale Analyse, also sich anzuschauen, was jetzt in einem Bild oder in einem Video für Informationen vorhanden sind und diese so zu extrahieren, dass man sie dann in späteren entweder Gruppierungsprozessen oder in Suchprozessen nutzen kann, um eben Medieninhalt möglichst schnell wieder zu identifizieren. Es sind circa jeweils 6 Unternehmen und Forschungsgruppen arbeiten daran. Den Bereich Recommendation, wo auch ungefähr 6 Unternehmen und gleiche Anzahl von Forschungsgruppen dann arbeitet. Und als weiteren größeren Bereich das Themenmonitoring, also möglichst automatisch draufzukommen, dass jetzt Textbeiträge, aber auch multimediale Inhalte zum gleichen oder zu einem ähnlichen Thema verfasst sind, was dann auf der anderen Seite ja wieder im journalistischen Prozess dabei hilft, jetzt sehr viele Quellen gleichzeitig im Blick zu haben und die Meldungen oder automatisch detektieren und wahrscheinlich dann auch zu gruppieren, die jetzt für ein Thema, an dem ein Journalist oder eine Gruppe Journalisten arbeitet, möglichst automatisch zusammenzutragen und so die Arbeit dann des Journalisten zu erleichtern. Daneben gibt es dann noch viele weitere Themen, die von nur wenigen, von 1 bis 3 Unternehmen bzw. Forschungsgruppen bearbeitet werden. Da möchte ich vielleicht noch eines rausholen, weil das auch schon angesprochen worden ist, das Thema der Verifikation, ja, eben Informationen aufzubereiten, die man Auskunft geben, möglicherweise, woher ein Beitrag kommt, ja, um sozusagen dann die Vertrauenswürdigkeit überprüfen zu können. Oder was in das Gebiet auch einfällt, ist, wäre eine Fake-News-Detektion, eben draufzukommen, dass der Inhalt nicht den Tatsachen entspricht. Die zweite Frage war, wo sich sozusagen große Chancen ergeben. Ja, wir denken, dass eben dieser Bereich automatische Erstellung von Inhalten in Zukunft sehr wichtig sein wird. Wir haben das ja schon früher von der Frau Schädel, die hat das auch schon angesprochen, Inhalte jetzt generieren zu können, die früher nicht generierbar waren, weil das einfach zu viel Aufwand war oder noch immer ist, das sozusagen manuell zu machen. In Zukunft wird man wahrscheinlich automatisch eben verschiedene Versionen eines Beitrags automatisch erstellen kann, wobei Dimensionen sein können, dass sich da die Länge variiert und sozusagen jetzt vielleicht gerade der Möglichkeit eines Abrufenden anpasst, wie viel Zeit der hat. Oder es können die Inhalte angepasst werden auf spezifische Zielgruppen, vielleicht eben in der Komplexität der Sprache von einfach bis sehr komplex, aber auch in der Komplexität dazu gelieferten oder Bilder und Videoabschnitte.
Vielen herzlichen Dank, Herr Tallinger, für die Ausführungen. Wenn Sie es kurz in einem Satz zusammenfassen würden, was würden Sie unseren Zuhörern gerne zu KI und die Medien aus Forschungssicht mitgeben?
Ich denke, dass KI und den Medien in der Zukunft vieles ermöglichen wird und auch neue Content-Formate, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir nach wie vor unsere Kritikfähigkeit gegenüber den Medien erhalten und auch uns immer stärker gewahr sein, dass Dinge automatisch generiert worden sein können und dass sich dadurch vielleicht auch Inhalte darin befinden, die jetzt nicht 100% schlüssig sein können.
Vielen Dank. Dann würde ich den Herrn Beiler um ein kurzes Abschlussstatement bitten. KI und die Medien, was würden Sie aus Forschungssicht unseren Zuhörern gerne noch mitgeben?
Ja, heute ist KI und Medien, wird der Medienbegriff oft in Richtung der Plattformen interpretiert und die ersten Anwendungen, die einem einfallen, sind eben Moderation, Content-Verifikation, was rund um Plattformen geht. Aber eigentlich, und das hat die Studie, glaube ich, ganz gut gezeigt, sind KI-Technologien in der Hand der Journalistinnen und Journalisten ein ganz mächtiges Werkzeug und das eben wie jedes Werkzeug nicht einfach unbeaufsichtigt vor sich hinwerken soll, sondern eben richtig und verantwortungsvoll eingesetzt werden soll.
Ein sehr schöner Appell. Katharina Schell von der APA, darf ich Sie um ein kurzes Schlussstatement bitten? Was möchten Sie unseren Hörerinnen noch mitgeben?
Mir sind zwei Dinge ein Anliegen. Zum einen eine realistische Beurteilung und Erwartung. KI und Medien ist weder etwas, vor dem man sich fürchten muss, noch etwas, das man völlig kritiklos, nur weil es was Neues ist, einfach drauf losverfolgt. Das ist etwas, das für den Journalismus an sich nichts Neues ist. Wann immer es eine neue Technologie gibt, ändern wir unsere Arbeitsweise, adaptieren, wie wir arbeiten, aber wir machen eigentlich immer den gleichen Job, nämlich Journalismus, um die Menschen zu informieren. Und für die Menschen, die vielleicht mal aufsehenerregende Artikel drüber lesen, der angeblich nur von einer Maschine geschrieben ist, der sehr sensationalistisch vielleicht auch damit spielt, dass es demnächst keine Journalisten mehr geben wird, mit einem kleinen Körnchen Skepsis, denn da kann es durchaus sein, dass vielleicht jemand diesen Artikel geschrieben hat, der sich zwar nicht fürchtet, der vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch dem Ganzen gegenübersteht. Wir müssen es realistisch beurteilen. Immer wieder sind neue Möglichkeiten gekommen, unseren Job zu machen. Die haben unseren Job nicht komplett verändert, aber sie haben ihn verändert und in genau so einer Phase stehen wir jetzt auch.
Vielen herzlichen Dank. Verena Krawarek, Sie haben das Schlusswort. Was würden Sie zu KI und die Medien unseren Zuhörerinnen gerne noch mitgeben?
KI ist ein Tool, das in der Hand von Menschen, die verantwortungsvoll damit umgehen, wirklich Großes leisten kann in Zukunft. Als Nutzer und Rezipienten sollten wir uns immer ein bisschen auch eine Spur Wachsamkeit bewahren und auch auf unserer Seite Tools einfordern, die es uns ermöglichen, ein bisschen hineinzuschauen in das, was eine KI macht. Ich glaube, und davon gehe ich fest davon aus, dass es das in Zukunft geben wird, so wie wir heute einen Cookie-Banner haben, der uns ermöglicht zu sehen, welches Targeting ein Medienunternehmen hat, werden wir in Zukunft auch Dinge sehen können, wo eine Personalisierung getätigt wurde und vielleicht auch die Möglichkeit, das abzuschalten, wenn ich das auch nicht haben möchte.
Vielen Dank. Eine großartige Option, wenn man die hat. Ja, liebe Zuhörerinnen, wir haben gesehen, sowohl die Personalisierung von Inhalten als auch die technische Unterstützung bei der Informationsbeschaffung und Strukturierung ist doch schwieriger, als man denkt. Und auch die automatisierte Texterstellung genügt derzeit noch nicht den journalistischen Ansprüchen. Journalisten müssen momentan also noch nicht bangen, dass KI ihnen ihren Job wegnimmt. Sie kann die journalistische Arbeit aber unterstützen, bereichern und erleichtern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die erste Episode des Imagine Podcasts der Abteilung für Schlüsseltechnologien für industrielle Innovation des österreichischen Technologieministeriums, in dem die österreichische Community im Bereich der digitalen Technologien zu aktuellen Themen und Herausforderungen zu Wort kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen und bei Ihnen, liebes Publikum, fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn Sie den Imagine Podcast abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend und auf jeden Fall eine spannende Zeit.
Sie hörten die erste Episode des Imagine Podcasts der Abteilung für Schlüsseltechnologie für industrielle Innovation des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, indem wir Ihnen zeigen, welche großartige Projekte und Forscherinnen wir im Bereich der digitalen Technologie in Österreich haben.